Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen an Ihrem Empfänger zu Ihrer Unterhaltungssendung, sagt Ihnen Käthe Wiens. Heute lese ich den Schluss des zweiten Buches von Gulşen Ester, Der Schleier zerriss, und so ging es weiter. Etwas über ein halbes Jahr hat uns die Geschichte der jungen Pakistanin in dieser Sendung begleitet. Der letzte Teil heute füllt die Zeit nicht aus, so hören Sie noch einige ausgewählte Lieder über Vertrauen zu Gott. Gulşens Verkündigungsdienst geht in England und darüber hinaus weiter. Sie darf auf der Insel Jersey und in der Bretagne ihr Zeugnis geben und begegnet Menschen, denen sie auch mit ihrem Gebet dienen darf. In der Bretagne werden Gulşen und ihre Begleiterin Susan von einem pensionierten Richter Julian erwartet. Sie werden in sein Haus aufgenommen, lernen seine große Familie kennen und besuchen einen Pfingstgottesdienst vor Ort. Hier lese ich aus dem Buch weiter. Wir versammelten uns zum Gottesdienst. Susan übersetzte meinen auf Urdu gehaltenen Vortrag zunächst ins Englische und dann übersetzten Julian und ein anderer Mann abwechselnd auf Französisch. Es war das erste Mal, dass ich zwei Übersetzer brauchte, aber meine Zuhörer waren wirklich geduldig. Geschlagene 4 Stunden lang saßen sie mucksmäuschenstill und hörten aufmerksam zu, bis auf ein gelegentliches Halleluja oder Preis dem Herrn. Vielleicht waren sie ja auch solche langen Gottesdienste gewohnt. Nach dem Gottesdienst fuhren wir zum Pastor nach Hause. Er wohnte in einem gediegen eingerichteten Haus mit wunderschönen Spiegeln und Pflanzen überall. Er und seine Frau waren kinderlos. Der Pastor musste die meiste Zeit im Bett zubringen. Er hatte Krebs in den Augenhöhlen und die Ärzte gaben ihm nicht mehr lange zu leben. Er hatte schreckliche Angst vor dem Tod. Mir tat er sehr leid. Gewiss musste es schwer sein für einen Mann in seiner Position, seine Gemeindeglieder mit der Hoffnung auf das ewige Leben zu ermutigen und selber solche Angst vor dem Tod zu haben. Es war mir ein Anliegen, ihn zu trösten, indem ich ihn an die Worte Jesu in Johannes 14, 2 und 3 erinnerte. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dann sagte ich zu ihm, im Himmel wartet ein wunderschönes Haus auf Sie. Warum haben Sie solche Angst? Ihr Leben liegt in der Hand Jesu, nicht in der des Arztes. Die Ärzte können nur überprüfen, ob Ihr Körper in Ordnung ist und bei Bedarf unterstützende Medikamente verschreiben. Aber Jesus ist der Herr Ihres Lebens. Er ist Ihr wahrer Arzt. Überlassen Sie sich einfach ihm. Sie brauchen keine Angst zu haben. Manchmal verzichtet er total auf die Hilfe des Arztes. Bitten Sie ihn, Ihre Not zu beheben. Sehen Sie mich an. Am 4. September 1984 bekam ich mitten in der Nacht einen Schlaganfall. Man konnte mich nicht ins Krankenhaus bringen, weil es wie aus Eimern schüttete. Ich wäre beinahe gestorben und der Arzt machte uns keine großen Hoffnungen. Aber wie Sie sehen, kann ich heute wieder laufen und es geht mir von Tag zu Tag besser. Ich habe die ganze Sache einfach in die Hände Jesu gelegt. Er hat die Kontrolle über mein Leben. Sie sind Pastor und Sie predigen den Menschen Gottes Wort. Aber Sie müssen zuallererst selbst an Jesus glauben, ehe Sie diesen Glauben anderen weitergeben können. Öffnen Sie Ihr Herz weit für den Herrn. Ihre Krankheit ist eine Kleinigkeit für ihn. Er kann auch Krebs heilen, wenn es sein Wille ist. Wenn er Sie aber zu sich holen will, bekommen Sie im Himmel ein viel schöneres Haus als hier unten. Hängen Sie sich bloß nicht zu sehr an Ihren irdischen Besitz. Wenn Gott Sie abruft, wird er selber für Ihre Familie sorgen. Sie dürfen ihm wirklich vertrauen. Wollen Sie das? Wenn ja, will ich gerne für Sie beten. Ich möchte Sie aber auf keinen Fall zu irgendetwas drängen. Julian übersetzte dem Pastor genau meine Worte und dieser zeigte sich bereit, mit sich beten zu lassen. Noch ehe wir abreisten, berichtete er uns, seine Angst sei gewichen und er habe nun Frieden im Herzen. Er hatte seine Not auf Jesus geworfen, der versprochen hat, uns Ruhe für unsere Seelen zu geben, wenn wir sein Joch auf uns nehmen und bereit sind, von ihm zu lernen. Heute, während ich dieses schreibe, ist der Pastor lebendig und erfreut sich bester Gesundheit. Nach dreitägigem Aufenthalt bei Julian fuhren wir nach St. Malo weiter, wo wir bei dem Pflegedienstleiter des örtlichen Krankenhauses wohnten. Sein Haus lag am Berg mit Blick auf Meer in einer wunderschönen Landschaft. Obwohl wir 17 Stufen bis zur Haustür hinaufklettern mussten, wurden wir durch den herrlichen Ausblick reichlich belohnt. Francis, ein Freund von Julian, war Junggeselle und lebte mit seiner Mutter und zwei Nichten zusammen. Die Gegend war wegen ihres Fischreichtums berühmt und wir genossen die köstlichen Fischgerichte, die seine Mutter für uns zubereitete. Die schnellen Fahrten auf den kurvenreichen Straßen waren weniger angenehm, wenn es auch immer wieder atemberaubende Ausblicke gab. Von St. Malo fuhren wir mit dem Zug nach Paris weiter. Lena, eine muslimische Frau aus Algerien, hatte mein Buch gelesen und wollte mich unbedingt kennenlernen. Sie war behindert und Julian hatte ihr versprochen, ich würde sie besuchen, wenn ich nach Frankreich käme. Lenas Mutter und Schwester hatten sich vor beinahe 3 Jahren bekehrt, nachdem sie mein Buch gelesen hatten. Als wir dort ankamen, stellten wir fest, dass sie einige ihrer muslimischen Verwandten eingeladen hatten, in der Hoffnung, sie würden von meinem Zeugnis und meiner Botschaft beeindruckt sein. Wir hatten zunächst an 3 aufeinanderfolgenden Abenden Zusammenkünfte in ihrem Haus und anschließend 2 Versammlungen in der pfingstlich ausgerichteten Gemeinde Gottes. Julian betätigte sich als mein Übersetzer. Lena und ihre Schwester fuhren mit uns kreuz und quer durch Paris und ließen uns so einen kleinen Einblick in diese interessante, geschichtsträchtige Stadt gewinnen. Wir konnten es uns nicht verkneifen, an einem Kiosk einen Miniatureiffelturm zu erstehen, als Erinnerung an unseren ersten Besuch in der berühmten Seine-Stadt. Mit stark erweitertem Horizont kehrten wir nach Oxford zurück, voller Freude und Dankbarkeit über die Güte unseres Herrn, der uns die Möglichkeit geschenkt hatte, mehr von seiner wunderbaren Schöpfung zu sehen, die wir normalerweise nie gehabt hätten. Im März 1990 lag eines Morgens ein Brief aus Marseille in unserem Briefkasten. Als ich ihn öffnete, stellte ich fest, dass er bereits im Dezember 1989 geschrieben und abgeschickt worden war. Der Postbote hatte ihn versehentlich bei unserem Nachbarn eingeworfen und der war 2 Monate lang im Krankenhaus gewesen. So konnte es nicht überraschen, dass François, der Verfasser des Briefes, sich beim Anruf meiner Englischlehrerin Jane sehr enttäuscht und traurig zeigte, weil er meinte, ich hätte sein Schreiben ignoriert. In dem Brief hatte es geheißen, kommen Sie uns bitte bald besuchen. Viele aus unserer Gemeinde haben Ihr Buch gelesen und brennen darauf, für unseren Herrn Jesus Christus zu arbeiten. François, ebenfalls Junggeselle, war der verantwortliche Leiter einer Brüdergemeinde, die 4 Außenstationen besaß. Er freute sich sehr, als ich ihm versicherte, ich würde gerne seiner Gemeinde in Marseille einen Besuch abstatten. Weil ich jedoch einen vollen Terminkalender mit vielen verschiedenen Diensten hatte, erklärte ich ihm, dass ich nicht sofort kommen könne. Außerdem müsse ich als erstes Jesus um Erlaubnis fragen, da ich nirgendwo hinführe, ohne genau zu wissen, dass es sein Wille sei. Verschiedene Leute aus seiner Gemeinde schrieben mir ebenfalls Briefe, in denen sie mich baten, zu kommen. Aber wir waren uns alle einig, zunächst abzuwarten, was der Herr dazu sagen würde. Endlich war das Jahr von oben da und im Juni 1990 schickte mir die Gemeinde aus Marseille 2 Flugtickets zusammen mit einem offiziellen Einladungsschreiben. Mein Versuch, ein Visum für Frankreich zu erhalten, scheiterte 2-mal. Das erste Mal, als ich die französische Botschaft aufsuchte, wollte sich die Botschafterin nicht mit den Briefen, die ich erhalten hatte, zufrieden geben, sondern verlangte einen Bankauszug von mir. Als wir eine Woche später mit Susans und Janes Kontoauszügen wiederkamen, wollte sie mir immer noch kein Visum ausstellen, sondern verlangte nunmehr eine Bürgschaft von meinem Verleger. Noch am gleichen Tag ging ich zum französischen Flugbüro und buchte mittels der von Marseille geschickten Tickets 2 Sitzplätze für Susan und mich. Jane war entsetzt, Was machst du bloß, jammerte sie. Du kannst doch nicht einfach ohne Visum fliegen. Man wird dich garantiert zurückschicken. Als sie und ihr Mann, Susan und mich am darauffolgenden Samstagmorgen nach London zum Flughafen brachten, war ihnen ihre große Sorge anzumerken. Sie erwarteten allen Ernstes, dass man uns mit der nächsten Maschine nach Hause schicken würde. Auch Susan war besorgt. Wir haben nicht einmal ein Foto von den Leuten, die uns eingeladen haben, seufzte sie. Was wird da in Marseille auf uns zukommen? Bevor wir abflogen, sagte Jane zu Susan, »Ruf mich bitte sofort an, wenn ihr in Marseille seid, egal wie spät es ist. Ich werde kein Auge zutun, wenn ich nicht weiß, ob alles gut gegangen ist.« Ihre Anteilnahme war wirklich rührend, aber ich wusste in meinem Herzen, dass, sollte es wirklich Probleme geben, diese gelöst werden würden. Mit großer Ruhe stieg ich in die französische Maschine ein. Es war ein verhältnismäßig kleines Flugzeug, gefiel mir aber wesentlich besser als die großen Jumbos, mit denen ich von und nach Pakistan geflogen war. In Marseille angekommen, strebte alles sofort der Passkontrolle zu. Diejenigen mit britischen oder französischen Pässen hatten keinerlei Schwierigkeiten. Als Susan und ich die Sperre erreichten, war niemand mehr da außer zwei Polizisten und einem Passbeamten. Susan, die einen britischen Pass besaß, wurde ohne weiteres durchgelassen und ich stand ganz allein da. Der Beamte, dem ich meinen pakistanischen Pass reichte, zeigte sich überrascht, dass kein Visum eingestempelt war. »Wo ist Ihr Visum?« erkundigte er sich. Es herrschte ein großes Durcheinander. Susan versuchte, ihm die Sache auf Englisch klarzumachen. Ich sprach Urdu. Der Beamte verstand aber nur Französisch und sagte immer wieder, »Kein Englisch, bitte!« Endlich gelang es ihm, ein paar Leute aufzutreiben, die Englisch sprachen. Durch die Glasscheibe sahen wir draußen François und etliche andere stehen, die Schilder mit unseren Namen in die Höhe hielten, Susan und Schwester Guljan. Sie konnten sich ganz offensichtlich keinen Reim aus der Sache machen. Nach einer Viertelstunde forderte der Beamte mich auf, kommen Sie mit. Er führte mich in sein Büro. Die Dame, die dort saß, verstand zum Glück Englisch. Susan erklärte ihr den Zweck unseres Besuches und zeigte ihr die Einladungsschreiben von François und den anderen. Daraufhin wurde François hereingerufen. Innerhalb weniger Minuten hatte ich die Erlaubnis, 14 Tage in Marseille bleiben zu dürfen. Wieder einmal hatte sich mein Glaube an Jesus bewährt, Gott sei Dank. François und seine Eltern wohnten Tür an Tür auf einem Berg in wunderschöner Umgebung. Hinter seinem Haus erstreckten sich weitere Hügel und Berge. Susan war noch nie in den Bergen gewesen und konnte sich nicht satt sehen an der herrlichen Landschaft. Wir durften in einer voll eingerichteten Wohnung wohnen. Jeden Morgen begrüßte uns François' Mutter, die von allen liebevoll Mama genannt wurde, mit einem herzlichen Kuss. François' Vater betätigte sich meistens als Chauffeur. Er besaß drei Autos und fuhr am liebsten schnell. Jedes Mal, wenn er uns zu einer Versammlung brachte, betete ich inbrünstig um Bewahrung. Zwischen den verschiedenen Gottesdiensten machten wir Ausflüge in die Umgebung und erfreuten uns am Anblick der herrlichen Obstplantagen und Blumengärten, die im Sonnenlicht glänzten. Gottes wunderbare Schöpfung grüßte uns in ihrer ganzen Pracht. Ein Erlebnis ist mir unvergesslich geblieben, nämlich als ich ganz allein auf den Berg steigen konnte, um dort ungestört zu beten. Es war für mich ein Vorrecht, das Gleiche zu tun, was Jesus vor beinahe 2000 Jahren getan hatte. Wie still und friedlich war es hier oben. Das einzige Geräusch, das man hörte, war ein gelegentliches Bellen der beiden Hunde, die unserem Gastgeber gehörten. Der Postbote kam nur einmal am Tag. Das Wetter war ausgezeichnet. Alles schien dazu angetan, mein körperliches und geistliches Wohlbefinden zu fördern. Wenn ich abends im Schein von Mond und Sternen spazieren ging, fühlte ich mich manchmal nach Pakistan in unseren schönen Garten zurückversetzt. Unsere Zeit war mit Bibel- und Gebetsstunden ausgefüllt und viele Menschen nahmen Jesus als ihren persönlichen Herrn und Heiland an, nachdem sie mein Zeugnis gehört hatten. Zweimal konnte ich über Radio predigen, einmal über einen arabischen Rundfunksender, das andere Mal über einen katholischen. An einem bestimmten Tag verbrachte ich 2 Stunden im christlichen Buchladen, um Autogramme in mein Buch zu schreiben. 100 Exemplare wurden allein in dieser kurzen Zeit verkauft. Susan und ich kehrten mit einer generellen Einladung unserer Freunde in Marseille nach England zurück, sie jederzeit wieder besuchen zu dürfen. Einige von ihnen sind mittlerweile bei uns in Oxford gewesen und es hat sich zwischen uns eine enge und herzliche Freundschaft entwickelt. Wie schön ist es, in seinem eigenen Heim Gäste beherbergen zu können. Jedes Mal, wenn wir aus dem Ausland zurückkommen, bin ich von Herzen dankbar dafür, wieder zu Hause zu sein. Für manche mag es überraschend klingen, dass ich anfange, mich wirklich in England zu Hause zu fühlen. Als ich zum 3. Mal von Pakistan abflog, hätte ich das selbst nicht für möglich gehalten. Ich weiß noch genau, wie versucht ich damals nach meinem Schlaganfall war, in Pakistan zu bleiben und mir mit meinen Adoptivkindern eine neue Existenz aufzubauen. Maji, hatten sie gefragt, musst du wirklich nach England zurück? Warum bleibst du nicht lieber bei uns? Wir können dich doch pflegen. Hier bist du unter Menschen, die dich lieb haben. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, haben wir uns im Grunde unseres Herzens doch lieb. Aber dort drüben in England sind die Menschen dir gegenüber bestimmt misstrauisch. Sie können dich unmöglich so lieb haben wie wir. Auf diese Weise hatten meine Kinder mit mir argumentiert und versucht, mich zum Bleiben zu überreden. Ihre tiefe Zuneigung, gepaart mit dem Gefühl der Geborgenheit in einer mir vertrauten Umgebung, die Laute von Vögeln und Tieren, die liebe Erinnerungen wachriefen, der köstliche Geschmack tropischer Früchte und so weiter trugen dazu bei, mich zu überzeugen, dass Pakistan der Platz war, wo ich hingehörte und bleiben sollte. Das Gefühl der Geborgenheit, das uns alle erfüllt, wenn wir uns irgendwo fest verankert wissen, lässt uns einen Frieden verspüren, der selbst große Stürme, wie sie das Leben mit all seiner Tragik nun einmal mit sich bringt, überstehen hilft. Sobald der Anker jedoch gelichtet wird, spürt man, wie aufgewühlt und stürmisch die See ist. So hatte ich zumindest die erste Zeit empfunden, nachdem ich zum 3. Mal von Pakistan nach England geflogen war. Doch jetzt merkte ich langsam, wie ein neuer Anker in meinem Leben geschmiedet wurde, wenn mir im Grunde auch klar war, dass ich nur ein Pilger auf dieser Erde war, dessen eigentliche Heimat der Himmel ist. Ich bin an einem Punkt meines Lebens angelangt, an dem ich, wenn ich über die letzten 20 Jahre nachdenke, am liebsten mit dem Apostel Paulus ausrufen möchte: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Aber das Bleiben im Fleisch ist nötiger um euretwillen. Philipper 1, 23 und 24. Wie lange es nötig ist, hier auf dieser Erde zu bleiben, entscheidet allein der Herr Jesus Christus. Mein Leben liegt in seiner Hand, nicht erst seit heute, sondern seit jenem Tag im Januar des Jahres 1971, als er mich gesund gemacht und mir den Auftrag gegeben hat, ein Zeuge seiner rettenden Gnade zu sein. Nach 19 Jahren als Krüppel und 20 Jahren als wandelndes Wunder kann ich sagen, dass sich Gottes Botschaft auf vielerlei Weise in zahlreiche Länder und Städte, bekannt und unbekannt, getragen habe, wodurch meine christliche Familie über alle Erwartungen hinaus gewachsen ist. Vielleicht werde ich viele, denen ich hier begegnet bin, nie wiedersehen, aber ich weiß, dass wir uns einmal dort oben im ewigen Licht wiedersehen werden, wo wir ihn, den unsere Seele liebt, von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Dann werden wir mit der unzählbaren Schar vor Gottes Thron stehen und ausrufen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Wir werden die Engel auf ihr Angesicht fallen sehen und hören, wie sie Gott mit den Worten anbeten: Amen, Lobpreis und Herrlichkeit und Weisheit und Danksagung und Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Im Januar 1991, mit diesem Satz schließt das Buch »Der Schleier zerriss« und so ging es weiter. Ich danke Ihnen, dass Sie mich über Monate mit dieser Geschichte von Gulshan Esther begleitet haben und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Im Anschluss hören Sie einige ausgesuchte Lieder. Ich sage gute Nacht und auf Wiederhören.
Erschöpft und leer. Gott ist immer bei dir und lässt dich nicht allein. Er will dir ein starker Helfer sein.
Sieh nicht auf dich selber, sieh vielmehr auf den Herrn. Du wirst es nicht schaffen, doch er ist dir nicht fern. Schwache
Vertrauen.